Wir haben ein scharfes Thema heute. Was ich damit meine, werdet ihr gleich merken. Es geht heute um das Sendschreiben an Pergamon, was Jesus, der Herr, seiner Gemeinde in Pergamon mitteilt. Zuerst hier ein paar Hintergrundinfos. Wo Pergamon liegt, seht ihr auf dieser Karte in Kleinasien. Die Stadt gibt es heute noch. Heute heißt sie Bergama. Was ist das Besondere damals gewesen an Pergamon? Pergamon war damals eine Stadt, die richtig Einfluss hatte, die richtig blühte, wo richtig viel los war, in jede Richtung. Ein paar Beispiele, um das ein bisschen zu aufzunehmen. In Pergamon stand die zweitgrößte Bibliothek der damaligen Zeit. Nur Alexandria hatte eine noch größere Bibliothek. Man merkt also, dort war viel Wissen, viel Denken, viel intellektuell dabei. Es soll der Ort gewesen sein, an dem das Pergamon erfunden wurde. Gilt als Legende, man kann es wahrscheinlich nicht ganz genau belegen, aber der Name Pergamon und Pergament deutet darauf hin. Pergamon galt als einer der loyalsten Unterstützer Roms und es gab dort eine Menge von Heiligtümern. Dort wurden alle möglichen Götter verehrt. Es gab einen großen Zeus-Altar. Ich zähle ein paar auf. Das Athena-Heiligtum, das Demeter-Heiligtum, das Hera-Heiligtum, den Dionysos-Tempel, ein Trajaneum, eine rote Halle, ein Asklepion. Pergamon war auch Ursprung des Schlangenkults. Das ist jetzt nicht der Schlangenkult. Aber der Schlangenkult ging von Pergamon aus und von dort aus wurden 200 Heiligtümer des Schlangenkultes betreut. War also das Zentrum des Schlangenkults und es hat einen ganz berühmten Altar, den sogenannten Pergamon-Altar. Ihr seht hier eine Teilrekonstruktion dieses Altars. Der steht in Berlin. Da kann man schon ahnen, was für ein Riesenteil das war. Und in diesem Pergamon, wo so viel los war, so viele Götter und Gottheiten und Wissen und Intellektuelles, da lebte diese Gemeinde in Pergamon, an die der Herr Jesus schreibt. Und was er schreibt, lese ich jetzt, ist Offenbarung 2, 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das zweischneidige und spitze Schwert. Deswegen die scharfe Predigt. Das scharfe Wort. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast nicht verleugnet die Treue zu mir, selbst nicht in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der getötet worden ist bei euch, wo der Satan wohnt. Aber ich habe eine Kleinigkeit wider dich, dass du dort solche hast, die festhalten an der Lehre Biliams, der den Balak lehrte, die Söhne Israels zum Abfall zu verführen, Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht zu treiben. So hast du, ja, auch du, solche, die gleicherweise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Tue also Buße, wenn aber nicht, komme ich dir schnell und werde mit ihnen kriegen, mit dem Schwert meines Mundes, also Krieg führen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem Sieger werde ich geben vom verborgenen Manna und ich werde ihm geben einen weißen Stein und auf dem weißen Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand weiß außer dem, der ihn empfängt. Auch dieses Schreiben an Pergamon beginnt mit einer Vorstellung Jesu. Das sagt, der da hat das zweischneidige und spitze Schwert. Jesus spricht messerscharfe Worte. Ich habe es letzte Woche schon vorgestellt, auch hier nochmal die Übersicht. Jede dieser Gemeinden, die Jesus anschreibt, da stellt er sich vor mit dem direkten Bezug zu dieser Situation der Gemeinde, wie er ihr gegenüber auftritt. Bei Smyrna war es der Überwinder, bei Pergamon ist jetzt das zweischneidige Schwert. So ein scharfes Messer ist eine feine Sache. Bei uns schneidet meistens ich das Fleisch, wenn es zu schneiden gibt, und meistens wird vorher das Messer geschärft, damit es schön durchgeht. So ein stumpfes Messer, das ist schon blöde. Und ein scharfes Messer ist was Feines, ist aber auch gefährlich. Ich habe hier zum Beispiel an meinem Daumen so eine kleine Erinnerung an meine Kindheit. Auch eine Geschichte mit einem scharfen Messer, die ich nicht vergessen habe. Wir waren spazieren, ich wollte einen Apfel schälen. Ich glaube, mein Vater hatte ein nagelneues Schweizer Messer dabei. Ah, darf ich aufschneiden? Ich kann das schon. Ja, der Apfel ging durch. Aber leider ein bisschen Finger auch. Ist bis heute Narbe zu sehen. Also ein scharfes Schwert, ein scharfes Messer schneidet sauber ab, kann richtig gut abtrennen. Und als ein solches scharfes Messer begegnet Jesus hier auch seiner Gemeinde in Pergamon. Er wird sauber abschneiden, was gut ist, von dem, was nicht gut ist. Ein sauberer Schnitt wird es sein, aber eben ein Schnitt, der abtrennen wird. Und dieses zweischneidige Schwert, das Jesus sich hier darstellt, macht deutlich, hier ist einer, der es genau und ehrlich meint, der eindeutig, ohne Interpretationsspielraum eingreift und urteilt. Und wo Jesus etwas spricht, wo Jesus etwas tut, da gibt es keine Kommunikationshürden. Da kann keiner sagen, na, ich weiß nicht, wir haben es sicher nicht so genau gemeint. Das passiert im Zwischenmenschlichen sehr häufig, dass wir nicht so genau einander verstehen, oft einander vorbeireden. Aber wenn Jesus sich zu Wort meldet, dann wird Klartext gesprochen. Dann wird ganz klar Schuld benannt. Dann werden Aussagen gemacht, die ewig gültig sind. Aber gibt es auch in der Regel immer eine klare Zusage der Vergebung, das Aufzeigen eines Weges, wie es richtig weitergehen kann. Also knallhart und messerscharfen Durchblick bringt Jesus hier etwas auf den Punkt, was eine Geschichte in Pergamon hat. Zu dieser Geschichte gehört, dass Jesus auch hier wieder sagt, ich weiß, wo du wohnst. Finde ich das faszinierend, wie Jesus immer wieder auftritt, ich weiß, was los ist bei dir. Auch hier, ich weiß, du wohnst, wo der Thron Satans ist. Jesus kennt sich aus, wir brauchen ihm nichts vormachen, wir können ihm nichts vormachen und er weiß auch, was uns umtreibt. Finde ich mutmachend, Jesus weiß auch, was bei dir zu Hause abgeht. Er weiß, wie es bei dir an der Arbeit abgeht. Er weiß, was in der Gesellschaft los ist, worunter du leidest, was dir Angst macht, was dir Sorgen macht, was dich unter Druck setzt. Er weiß es und er ist dabei. Und er weiß auch hier in Pergamon, was Sache ist, was der Gemeinde zu schaffen macht. Und das bezeichnet er hier als den Thron Satans. Was ist der Thron Satans? Es gibt verschiedene Überlegungen, was das damit genau gemeint sein könnte. Vielleicht ist gerade dieser Pergamon-Altar gemeint. Ihr seht ja auf dem Bild die Ruine von diesem Altar. Oberhalb gelegen von Pergamon. Unten auf dem Bild sieht man schön das Bergama heute und der Berg oben drüber. Das sind so die Reste von diesem Pergamon-Altar, wo ich euch am Anfang dieses Bild gezeigt habe, die Rekonstruktion aus Berlin. Wenn man sich so vorstellt, so ein großer Götzenaltar thront über der Stadt. Beeindruckend. Thron Satans. Über Trier thront ja auch jemand, ne? Die Maria, und nachts leuchtet sie so. Aber der Bergamon-Altar, der war so richtig einiges größer. Es gibt noch andere Deutungsmöglichkeiten, was mit dem Thron Satans gemeint sein könnte. Pergamon war ein alter Königssitz, war der Ursprung des Kaiserkults, also wo man angefangen hat, die Kaiser als Gottheiten anzubeten. Es gab einen Tempel für Kaiser Augustus, das war die älteste und wichtigste Stätte des Kaiserkults. Pergamon war die Stadt des ersten Blutzeugen, als ersten Märtyrers von Antipas, wo wir gerade gelesen haben. Es gab ja dort unter anderem auch noch diesen riesigen Zeus-Altar, auch der war 300 Meter über der Stadt und gilt als eines der sieben Weltwunder. Pergamon, die Hochburg des Wissens und der Kunst, zweitgrößte Bibliothek, ein Zentrum des Hellenismus. Es war eine Stadt, von dort aus wurde damals Zeitgeist geprägt. Da wurde gesetzt, was Mode ist, und ins Land gebracht. Und dazu kam ebenfalls dieser sehr einflussreiche Schlangenkult. Der Gott hieß dort Asklepios Soter. Soter kommt uns ja im Neuen Testament öfters vor. Jesus wird auch bezeichnet als der Soter. Übersetzt heißt das Heiland oder Retter. Und dort war eben der Asklepios, der Heiland, der Heilbringer, der Retter. Er war ein Heilungsgott. Und Pergamon war sein Heilungszentrum. Von dort aus wurden 200 Heiligtümer der damaligen Welt betreut. Ihr seht hier eine Statue des Asklepios, der Kopf fehlt. Man stellt ihn sich vor mit vollem Bart. Wenn man krank war, brachte man ihn zu ihm in seinen Tempel. Und dort hieß es, erschien er im Traum und hat dann die Behandlung mitgeteilt. Es gibt verschiedene Geschichten, Mythen über ihn. Er soll die Medizin beherrscht haben und sogar Tote lebendig gemacht haben. Bis heute übrig geblieben ist, das kennt ihr vielleicht schon mal gesehen, der Aesculapstab, genau, das Symbol der Mediziner, der Ärzte. Allein diese Aufzählung, was ich jetzt habe, und ist noch nicht vollzählig, macht doch deutlich, was dort für ein Götzenkult, ein Götzendienst üblich war. Und man kann sich vorstellen, dass es schwer war, in diesem Wettbewerb der Religionen als kleine Gemeinde einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Was haben wir vorzuweisen? An Bauwerken, an Einfluss, an Wundern? Vielleicht ist auch gerade die Summe aller dieser Gottheiten und Einflüsse, die ja alle nichts mit dem einzig wahren Gott zu tun haben, sondern letztlich, wenn man so sagen will, alles Erscheinungsformen von Gottes Gegenwidersacher, von Satan sind. In seiner Vielfalt hat er diese Stadt im Griff. Vielleicht meint Jesus das gerade mit dem Thron Satans. Hier blüht er so richtig, hier wird er in vielerlei Form verehrt und hat jede Menge Einfluss. Und Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, dass du Gemeinde lebst in diesem Umfeld. Wie würde Jesus unsere Zeit, unsere Kultur heute beschreiben? Wir leben auch in einer Zeit, in der alte Kulten und Riten immer mehr Zulauf haben. Die Esoterik blüht in einer unglaublichen, unüberschaubaren Vielfalt. Ich habe vor ein paar Wochen mit jemandem telefoniert. Die Person macht auch Heilhypnose, hat Weiterbildung in Schamanismus, kennt sich aus mit Geräten, die ungute Energien wegziehen können. Ja, Vielfalt der Religionen, Vielfalt der Angebote. Esoterik in einer unüberschaubaren Vielfalt. Und alle Religionen buhlen regelrecht um ihre Anhänger und versprechen, wir machen Heil, wir geben Gesundheit, wir sind der Retter. Und das eine Gemeinde, die sagt, Jesus ist der einzige Retter. Wie geht die Gemeinde damit um? Wie lebt sie darin? Was sagt der Herr Jesus über sie? Und er sagt zu ihnen und über sie, du hältst fest an meinem Namen und hast nicht verleugnet die Treue zu mir, selbst nicht in Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der getötet worden ist, bei euch, wo der Satan wohnt. Jesu Urteil fällt über diese Gemeinde erstmal richtig ausgesprochen positiv aus. Trotz des Zeitgeistes, trotz dieses ganzen Umfeldes hast du festgehalten am Namen Jesu. Diese ganz offensichtlichen Angriffe bis hin zur Verfolgung, bis hin zum Umbringen vom Antipas haben dich nicht aus der Spur gebracht. Diese vielen reizvollen Angebote, diese vielen religiösen Alternativen, du widerstehst bravourös. Wie gelang das der Gemeinde? Wenn man das wörtlich übersetzt, heißt es, du klammerst dich an den Namen Jesu. Du klammerst dich an den Namen Jesu. Der Umwelt, in der du lebst, zum Trotz, du fragst nach Jesus. Der Modemeinung, die von Pergamon die damalige Welt zog, zum Trotz, du hältst an Jesus fest. Und auch dem Gruppendruck hältst du fest. Sie haben sich an Jesus geklammert, heißt das. Welchen Namen die anderen Götter auch trugen, welches Heil sie auch versprachen. Und da finde ich den Schlangenkult ganz interessant. Gesundheit ist immer so ein Thema, wo man ganz schnell auch anfangen kann, Kompromisse zu schließen, habe ich mir festgestellt. Wenn man richtig krank ist und keine Hoffnung mehr hat, dann kommt man ganz schnell auch mal in Versuchung, na, vielleicht wirkt es ja doch. Aber sie haben an den Namen Jesu festgehalten. Sie haben sich nicht dem Schlangenkult hingegeben. Sie wussten, das Heil liegt allein im Namen Jesu. Wie würde das Urteil Jesu über uns lauten? Klammern wir uns allen Trends zum Trotz allein an ihn? Wie verbindlich ist für uns das Wort Gottes für unsere Entscheidungen? Klammern wir uns dran? Oder fasziniert uns so manches andere auch? Ich glaube, das war für Pergamon die Herausforderung hier am Thron Satans. Sie lebten in einer modernen Stadt, voller Leben, voller Vielfalt, mit attraktiven Angeboten, einem reichhaltigen kulturellen Angebot. Man konnte so vieles dort machen und erleben. Und man hatte Zugang zu so viel Wissen durch die Bibliothek. Und trotzdem haben sie an Jesus festgehalten, nicht mitgemacht, nicht ihm Satan gedient. Und das, obwohl zum Teil sie es mit ihrem Leben bezahlen mussten. Man vermutet, dass Antipas Opfer eines Fanatismus geworden ist. Zumindest deuten die griechischen Worte darauf hin, mit denen das hier beschrieben ist, die sonst in einem ähnlichen Zusammenhang gebraucht werden. Dass man sagte, da kann einer, tanzt einer aus der Reihe, der glaubt an Jesus, so ein Wanderprediger, wo wir das Wissen haben, wo hier die Erfolge in der Medizin sind. Vielleicht. Auf jeden Fall vermutet man, dass sehr fanatisch zuging, wie man ihn umgebracht hat. Jedenfalls bis dahin kommt erstmal vom Thron Gottes. Das finde ich auch spannend, ne? Johannes ist ja beim Thron Gottes und kriegt diktiert, was er den Gemeinden schreiben soll. Und dieser Brief wird geschrieben an die Gemeinde, quasi vom Thron Gottes zum Thron Satans. Da schreibt Johannes diesen Brief von dem, der alles sieht, der alles weiß und der eine große Anerkennung für seine Gemeinde ausspricht, was richtig gut läuft. Wir merken, Jesus kann ganz genau unterscheiden, jetzt am nächsten Punkt, wo der Schnitt durchgeht, was gut ist, was nicht gut ist. Und es wird aber auch jetzt deutlich, dass Jesus nicht der Typ ist, kein Gott ist, der mein Auge zudrückt. Denn jetzt kommt das zweischneidige Schwert zum Zug. Jetzt sagt der Herr Jesus auch noch, was nicht gut läuft, was anders werden soll und muss. Aber ich habe eine Kleinigkeit wider dich, dass du dort solche hast, die festhalten an der Lehre Biliams, der den Balak lehrte, die Söhne Israels zum Abfall zu verführen, Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht zu treiben. So hast du, ja auch du solche, die gleicherweise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Tue also Buße, wenn aber nicht, komme ich dir schnell und werde mit ihnen kriegen, mit dem Schwert meines Mundes. Worauf bezieht sich die Lehre Biliams? Man kann das nachlesen, 4. Mose 25. Israel begann, das verheißene Land zu erobern und die Völker hatten schon richtig Angst vor diesem Volk, vor allem auch vor dem Gott, der dahinter stand. Man ahnte und hat zum Teil die erste Erfolgswelle gespürt, keiner kam gegen dieses Volk an. Und dann sagte der Balak, da muss ich was unternehmen und hat den Biliam angestachelt, er sollte das Volk Gottes verfluchen. Geh hin und verfluche das Volk. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, der Biliam wird von Gott dran gehindert, der Esel redet einmal zu ihm, nachdem er geschlagen wird, weil der Esel sieht, dass ein Engel den Weg versperrt. Eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Das Ende vom Lied, der Balak gibt nicht los, der Biliam möchte das Geld haben, er versucht das Volk zu verfluchen, aber es kommt nur Segen bei raus. Und dann im zweiten, als Balak der König damit nicht zufrieden ist, gibt Biliam ihm so sinngemäß den Tipp und sagt, schließ doch Freundschaft mit dem Volk, wohn dich unter ihnen, vermisch dich mit ihnen und du wirst sie nach und nach auf deine Seite ziehen. Ich sage es in meinen Worten. Israel lässt sich jedenfalls gegen Gottes Gebot darauf ein, lässt sich nicht mehr prägen, jetzt dieses Beispiel zu Pergamon, klammert sich nicht an Gottes Wort, sondern steht in der Gefahr, sich dem anzupassen, sich mit dem Volk zu vermischen, bis dahin, dass einer sogar eine Heidin mit ins Lager der Israeliten bringt. Bevor es dann zur endgültigen Verschmelzung mit dem Bösen kommt, wird ein Enkel Aarons, der Priester Pinhas, aktiv. Er zückt auch das Schwert und sorgt dafür, dass das Böse abgetrennt wird und verhindert so, dass nicht noch mehr sterben müssen. 24.000 Leute, heißt es, sind da dem Gericht Gottes schon zum Opfer gefallen. Das ist die Lehre Biliams. Aber was hat das mit Pergamon zu tun? In Pergamon galt das Essen im Tempel der Götter, und da gab es ja jede Menge von, als gesellschaftliche Verpflichtung. Das tat man halt so. Das gehörte dazu, wenn man dazugehören wollte. Brauchtum würde man es heute nennen. Und wer da nicht mitmachte, der schloss sich vom gesellschaftlichen Leben aus. Was dort untrennbar mit diesem Brauchtum verbunden war, die Götter waren hier die Gastgeber. Also nicht nur Brauchtum sind, sondern man ging zu diesen Göttern als Gastgeber. Wer also mitaß, nahm aktiv am Götzendienst teil. Wer da nicht mitmachte, war und blieb somit Außenseiter. Im Anschluss an dieses Essen folgten dann sexuelle Ausschweifungen und Orgien. Man ließ so richtig die Sau raus. Und, das sagt Jesus hier, einige von euch machen das alles mit. Ich glaube, wir merken, dass es manchmal auf den ersten Blick nicht so einfach ist, so eine klare Linie zu finden. Wo geht die Linie lang? Was kann ich mitmachen als Jünger Jesu, was nicht? Wo ist die Nachfolge, der Weg der Nachfolge? Man möchte, man strengt sich an, man kämpft und vieles gelingt auch. Und das sagt Jesus auch, ihr schafft vieles richtig gut. Aber man lässt sich auch auf der einen oder anderen Seite verführen. Vielleicht lässt man sich besonders leicht verführen, wo es um gutes Essen oder Sex geht. Vielleicht der andere, wo es um Geld und Gesundheit geht. Und der nächste, wo es um, ich weiß nicht, was bei dir das Thema ist. Bei mir das Thema kann anders sein, wo wir uns leicht verführen lassen. Wo wir in Gefahr kommen, Kompromisse zu schließen, nicht mehr an Jesus festzuhalten. Jedenfalls bin ich davon überzeugt, dass es damals wie heute ein Kampf ist. Und dass es auch die Botschaft für uns ist, die Jesus mit Pergamon uns mitteilen möchte. Wo klammerst du dich noch an mir fest und wo stehst du in Gefahr loszulassen? Es ist damals wie heute ein Kampf, sich nicht anzupassen an das, was man so tut. Ein Kampf, es mit dem Wort Gottes immer noch genau zu nehmen, auch wenn immer mehr da nicht mehr mitmachen. Und es ist und bleibt ein Kampf, nicht auf die Verführung Satans reinzufallen. Weil diese Masche ist vom ersten Sündenfall bis heute unverändert. Dieses vorsichtige Infragestellen, meint Gott wirklich, was er sagt? Die Masche zieht bis heute. Ich weiß auch von mir. Da sind wir einfach anfällig. Und diese gefährliche Verführung, merken wir, die kommt nicht im Frontalangriff, nicht durch die großen Götzenbilder, die großen Altäre, sondern die schleicht sich rein durch die Hintertür. Denn schnell kann es heißen, gegen das bisschen wird Gott doch schon nichts haben, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Ja, genau das sagt Jesus hier. Ich habe eine Kleinigkeit gegen dich. Das große Ganze schaffst du, aber da ist eine Kleinigkeit. Aber diese Kleinigkeit, die muss ich abschneiden, wo ihr da mitmacht. Denn eine Kleinigkeit, die hier offensichtlich in der Gemeinde durchging, die man nicht mehr bewusst wahrnahm, ging bei ihm nicht durch. Und wir stellen fest, bei Jesus zählt nicht, was wir meinen, was noch durchgeht, sondern er hat seinen eigenen Maßstab. Und selbst hier, wo christliche Leiter und Gemeinden tatenlos zusehen, dass man anders lebt, finde ich krass eigentlich, dass Jesus sagt, da werde ich den Krieg erklären. Ich werde mit ihnen kriegen. Stört mich eigentlich dieses Wort, das ist so brutal. Aber wir werden gleich merken, dass Jesus ja was Gutes damit erreichen möchte, dass es ihm nicht um die Vernichtung geht, was für uns Krieg immer als erstes bedeutet. In dieselbe Richtung geht übrigens auch die Lehre der Nikolaiden. Die Nikolaiden findet man in der Bibel selber nicht besonders viel. Sie kommen hin und wieder als Beispiel mal vor. Zunächst sagen sie der Hinweis auf die Nikolaiden, dass es kein Einzelfall in der Gemeinde war, dass welche sich haben vermischt, Glaube und Mode, wie bei der Lehre Biliams. Es gibt außerbiblische Zeitdokumente, da gibt es einen Hinweis, den möchte ich mal vorlesen, ein bisschen älteres Deutsch. Dort wird beschrieben, von jener Zeit hatten streitsüchtige und verderbenbringende Menschen im Namen des Diakon Nikolaus sich eine Sonderlehre geschaffen, dass nämlich Götzenopferfleisch einem Exorzismus unterzogen werden soll, damit es gegessen werden kann. Und dass ein jeder, der Unzucht getrieben hat, am achten Tage Frieden empfange. Frieden empfangen heißt hier, Unzucht ist nicht so schlimm. Nach 8 Tagen soll man den Betreffenden wieder die vollen Rechte der Gemeinschaft gewähren. Interessanter Kompromiss. Ich gehe einfach dahin, feiere mit, bete vielleicht drüber, mache so meinen privaten Exorzismus, dass ich das Fleisch essen kann. Ich mache die sexuellen Ausschweifungen mit. 8 Tage später ist alles wieder gut. Hört sich attraktiv an, ohne Frage. Erinnert mich aber so ein bisschen auch an den Ablasshandel oder auch an Karneval. Ne, Ablasshandel muss halt was zahlen, was leisten, dann ist alles wieder gut. Oder Karneval, man macht so richtig Lust, lässt alles raus, wozu man Lust hat, dann gibt es den Aschermittwoch, man tut Buße und alles ist wieder okay. Dass da manches aber endgültig kaputt gegangen ist, was nicht so einfach zu reparieren ist, wird ausgeblendet. Man versucht sich einfach, Sünde schön zu reden, würde ich es zusammenfassen. Sünde mit der Bibel zu harmonisieren, faule Kompromisse zu schließen, sich mit solchen Kleinigkeiten zu arrangieren. Ganz ehrlich, geht es euch anders wie mir? So Kleinigkeiten, die kann man doch mal, und die anderen machen doch noch mehr. Und also ich erlebe mich da auch manchmal anfechtbar. Ich glaube, das steckt in unserem Menschsein einfach tief drin. Und das war wohl in Pergamon auch der Fall. Anstatt sich an Jesus festzukrallen, schloss man Frieden mit dem, was man so tun wollte. An dieser Stelle wurde das Leben der Heiligung vergessen, das ja ein Lobpreis Gottes sein sollte. Es wurde vergessen, was die Bedeutung der Errettung Jesus gekostet hat, dass er sein Leben für mich gegeben hat, dass ich anders leben kann. Und das war unbemerkt an vielen Kleinigkeiten in den Lebensstilen der Gemeinde oder bei Christen dort eingezogen. Und es war so selbstverständlich geworden, dass Jesus hier eindringlich zur Buße und zur Umkehr aufrufen muss. Ein bisschen erschreckend ist schon, dass das so eingeschlichen war und in der Gemeinde keiner etwas dagegen tat, dass es scheinbar fast normal wurde. Auch da frage ich mich, wer von uns traut sich heute eigentlich den Mund aufzumachen, wenn wir merken, der Bruder, die Schwester lebt nicht mehr ganz jesusgemäß? Da läuft die Nachfolge etwas aus dem Ruder. Trauen wir es, einander anzusprechen, einander zu helfen, einander zu korrigieren? Oder neigen wir auch dann dazu, es zu tolerieren, vielleicht hintenrum noch drüber zu reden? Ich glaube, wir dürfen es von Jesus lernen, Dinge anzusprechen, aber mit der Zielrichtung, neues Heil zu schaffen, der wirkliche Heiland zu sein. Jedenfalls macht Pergamon klar, bei Jesus geht keine Kleinigkeit durch, auch wenn es viel Gutes gibt. Und das zweischneidige Schwert wird sauber trennen zwischen Gutem und Schlechtem. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jetzt kommt die Zielrichtung, mit der Jesus hier ans Werk geht, warum er das alles anspricht. Dem Sieger werde ich geben vom verborgenen Manna. Ich werde ihm geben einen weißen Stein und auf dem weißen Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand weiß, außer dem, der ihn empfängt. Auch hier wieder, wer Ohren hat, der höre, oder wer ein Ohr hat, der höre. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, heißt es in Römer 8, 16. Und dieser Geist fordert hier auf, tue Buße, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und Jesus sagt hier, ich möchte euch ja nicht verurteilen, sondern ich möchte euch auf Kurs bringen, ich möchte euch einen Siegespreis geben. Ich möchte euch nicht richten, ich möchte, dass ihr am Ziel ankommt. Und wir werden gleich sehen, was das heißt, gerade auch dieser weiße Stein. Zunächst ist ja vom verborgenen Manna die Rede. Jesus macht deutlich, du hast doch Nahrung, Lebensnahrung, von der kein anderer weiß. Ich glaube, es ist ein ganz starker Hinweis auf Jesus, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Du hast doch den, an den du dich klammerst, der dir überall durchgeben kann. Klammere dich an allen Dingen nur an ihn. Und du weißt doch eigentlich, wer Jesus ist und was er bedeutet und dass er für dich das Leben hat. Und eigentlich weißt du doch, dass alle anderen Lebensstile vielleicht attraktiv wirken, aber wertlose Kopien sind. Denn wer mit Jesus lebt, ist Sieger, weil Jesus die Welt überwunden hat. Und mit ihm dürfen wir siegen. Und das meint er jetzt mit diesem weißen Stein. Der weiße Stein, den gab es damals zum Beispiel für Olympiasieger. Wenn man so etwas gewonnen hat, gab es einen Siegeskranz und dann gab es einen Gutschein oder etwas an Wertgegenständen. Meistens gab es so einen Gutschein, das war so ein weißer Stein, mit dem man dann dort, wo man herkam, sich ausweisen konnte, hey, ich habe gewonnen, ich habe jetzt Vergünstigungen. Ne, heute würde alles per App laufen und QR-Code oder so, gab es damals nicht, da gab es so einen weißen Stein. Und wenn ich dann in meine Heimatstadt zurückkam, konnte ich ausweisen, hey, ich habe gewonnen, ich habe hier Anrecht auf Dinge, die anderen nicht haben. Ist also ein Nachweis für Anspruch als Vergünstigungen für den Sieger. Und diesen Stein, diese Perspektive stellt Jesus der Gemeinde vor Augen. Der geheimnisvolle Name drauf erinnert mich an 2. Korinther 5, 17. Dort heißt es, ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und Jesus hat manchmal auch neue Namen gegeben. Der Bibel, auch im Alten Testament schon. Aus Abraham wurde Abraham, der Vater der Menge. Oder aus Simon, Petrus, hat Jesus den Beinamen Petrus gegeben, Fels. auf dich will ich meine Gemeinde gründen, du sollst ein Fundament in meiner Gemeinde sein. Aus einem Saulus wurde ein Paulus. Unsere Namen haben Bedeutung vor Gott und vor allem unsere Namen sind geschrieben im Buch des Lebens. Wer zu Jesus gehört, ist geschrieben, Buch des Lebens, hat diesen weißen Stein, dieses Anrecht. Das neue Leben in Jesus scheint in dieser Welt manchmal halt sehr wenig Bedeutung zu haben. Das war auch so, wenn ich irgendwo gewonnen habe und meine Heimatstadt kam, es gab kein Internet, es gab kein Radio, woher sollten die wissen, dass ich gewonnen habe? Ich konnte es damit ausweisen. Ich habe dieses Leben. Als Kinder Gottes sieht diese Welt oft nichts davon, kann es auch nicht wahrnehmen, aber wir sind bei Gott notiert. Dieser weiße Stein, dieses ewige Leben, das er uns gegeben hat, der Name, der im Buch des Lebens steht, das ist das Anrecht, das wir haben, das man uns nicht nehmen kann. Und darum sagt Jesus, schneide das ab, damit du das nicht verlierst. Ich möchte, dass du in der Ewigkeit ankommst. Ich möchte, dass ich dir alles geben kann, was ich für dich bereit habe. Als Schlussgedanken finde ich interessant an dieser Stelle, dass ausgerechnet in Pergamon, wenn es so war, die Stadt, die das Pergament erfunden hat, ein Pergament verrottet, aber hier der Stein genannt wird, der unverrottet ist, der ewig bleibt. Für mich ist es ein Bild dafür, dass vielleicht auch für Pergamon galt und uns Zeitgeist verrottet, ewiges Leben nicht. Und Jesus möchte uns nicht dieses ewige Leben geben, das, wenn wir zu ihm gehören, haben wir es schon. Er möchte, dass wir es auch am Ende in Empfang nehmen können. Pergamon hat den Frontalangriff Satans widerstanden, an manchen Stellen aber dem Zeitgeist erlegen. Er sagt Jesus, ich möchte es abschneiden, damit du wieder heil wirst und ankommst. Es geht auch uns, woran halten wir fest, woran hältst du fest? Wo sind deine Themen, wo du sagst, da stehe ich in Gefahr, es nicht so ganz genau mit Jesus zu nehmen, nicht ganze Sache zu machen. Bekommst du den weißen Stein des Lebens, weil du durchgehalten hast, weil du es ernst meinst? Lässt du es zu, dass Jesus Dinge abschneidet, die er abschneiden möchte, damit du heil wirst? Wer ein Ohr hat, der höre. Amen.